Wenn der Typ die richtige Karre unterm Arsch hat, dann kann der Weltmeister werden.
Alter, ich hab Timo Glock und Adrian Sutil verwechselt. Eieiei.
Da kommt der George da reingerasselt.
Toll, Benvenuto, al ragazzo di Monza. Was hat der dazu so?
Meiner Meinung nach gar nichts. Da kommt viel lustiges Zeug bei raus.
Moin und herzlich willkommen bei Formula Nerd, dem Formel 1 Fan Podcast auf meinsportpodcast.de mit Marc und Manu. Moin Formel 1 Fans, willkommen zurück nach einer ja doch sehr langen Zeit und auch doch eine Woche schon nach dem Miami Rennwochenende zu unserer neuen Folge. Wir haben uns jetzt doch noch zusammengetroffen, um aufzunehmen, wollen euch natürlich trotzdem ein paar Dinge über Miami noch mitgeben. War ja auch doch ein actionreiches Wochenende mit einem schönen Sprint und Rennen. Und in der Zwischenzeit ist natürlich auch einiges passiert. Natürlich gehen wir auch darauf ein, welche Änderungen es gab in der langen April-Formel-1-Pause. Da hat es ja auch einiges geändert und analysieren, welche Teams möglicherweise gestärkt und welche geschwächt aus dieser Pause hervorgehen. Vorher allerdings noch eine schöne News, die sich erst vor kurzem ereignet hat, nämlich was den Rennkalender betrifft, und starten wir auch direkt rein. Marc, erstmal herzlich willkommen zurück und ja, yes. Mit dem Thema Rennkalender.
Ja, nämlich ab nächstem Jahr 2027 haben wir wieder Istanbul dabei. War ja mal eine Zeit lang, ist jetzt schon ein bisschen her, war dann unter Corona ein Jahr nur, ne? Glaube ich, wieder temporär im Rennkalender aufgenommen. Und ja, ist eine geile Strecke, finde ich. Ist auch, ja, wer weiß, kann man vielleicht auch mal hinreisen, ist ja nicht so weit. Aber ist 27 wieder im Rennkalender und hat direkt auch einen 5-Jahres-Vertrag. Also ist dann bis einschließlich 31, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, 27, 28, 29, 30, 31, für die 5 Jahre im Rennkalender. Und ja, wird, glaube ich, cool, ist eine nice Rennstrecke und freut mich auf jeden Fall.
Ja, also ich bin auch eigentlich begeistert von der Strecke in Istanbul. Von daher freue ich mich sehr. Natürlich auch der Punkt, dass es dann mal wieder virtuell auf einer Konsole zu fahren,
stimmt,
ist. Und was natürlich auch interessant ist, wenn ich mir so das aktuelle Fahrerfeld angucke und dann überlege, was gibt's denn da so für Pole-Sitter aus Istanbul, fällt mir natürlich direkt Lance Stroll ein.
Ja, und, der aktuellste quasi.
Ja, bekommt er seine Lieblingsstrecke wieder. Wir erinnern uns an das Regenchaos von damals mit der Überraschungspole von Lance. Der wahrscheinlich jetzt das größte Thema für heute gewesen ist. Jedenfalls, wir freuen uns sehr auf Istanbul und gehen jetzt auch so rein. Wir hatten ja eine lange Pause in der Formel 1 durch die 2 Rennen, die ausgefallen sind, in Bahrain und in Saudi-Arabien. Auch ersatzlos gestrichen. Dann auch passend irgendwie News, dass nächstes Jahr eine neue Strecke dazu kommt. Aber ja, durch die längere Zeit natürlich Teams, ich sag mal wie Aston Martin vor allem, auch Cadillac, die hinterhergefahren sind, hatten natürlich ein bisschen Zeit zu entwickeln, aber auch Teams wie McLaren, einiges aufzuholen wieder zur Spitze, Red Bull. Und wie ist denn da so dein Eindruck zumindest, oder was überhaupt, auf was mussten sich die Teams nach der Pause einstellen? Denn es gab ja auch einige regeltechnische Änderungen, gerade in Bezug auf den Elektromotor.
Ja, genau. Also da war ja diese Abstimmung quasi in der Pause, wo dann so ein bisschen auch überlegt wurde, wie kann man das neue Regelwerk, es ging gar nicht so drum, das komplett umzuschmeißen, aber einfach ein paar Sachen anzupassen und zu ändern, und ohne jetzt das Punkt für Punkt durchgehen zu wollen, da wurde halt mit dem Deployment so ein bisschen was geändert auch, und ich fand, es ist natürlich immer schwierig, das zu beurteilen, jetzt wo man ein Rennen gesehen hat, ne? Ich fand es auch vorher schon schwierig zu sagen, die neuen Regeln sind kompletter Mist, weil wir hatten noch gar nicht so viele Rennen und manches war echt ganz geil, wenn dann so um den Sieg gefightet wurde. Aber Miami hat sich ein bisschen besser angefühlt als die Rennen davor, würde ich sagen. Das kann auch einfach daran liegen, weil es halt einfach ein gutes Rennen war, mhm, und weil den Mercedes die Strecke vielleicht auch einfach nicht so lag. Ja, also ich glaube, manche Teams, werden wir gleich in der Analyse auch drüber sprechen, haben da sehr von profitiert, um mal jetzt mal McLaren allen voranzunennen. Für Mercedes, das war aber auch vorher klar, ne? Also vorher haben die halt mit Abstand gewonnen. Das heißt, es konnte nur schlechter, ja, werden eigentlich. Sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie dann mit noch größerem Abstand gewinnen, nachdem das geändert wird. Auch wie du richtig erwähnt hast, eigentlich spielt sowas natürlich den Teams, die irgendwie hinten dran sind, so ein bisschen in die Karten. Erstens eine Pause, in der man sich nicht auf jedes Rennwochenende vorbereiten muss, sondern wirklich einfach das in die Entwicklung stecken kann. Ich glaube, Aston Martin war jetzt das erste Mal, dass beide Autos ins Ziel gekommen sind, auch wirklich. Ne? Ja. Also, es klingt jetzt ein bisschen doof, aber das ist auch ein Fortschritt. Das heißt, sie haben, sind zumindest von diesem Problem, dass sie nur ein Drittel des Rennens oder so aushalten können im Auto, haben das schon mal gelöst, was dann ja immerhin auch ein großer Schritt ist. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Cadillac auch so ein bisschen da hinten im Feld angegriffen hat zumindest. Also die sind nicht einfach hinterhergefahren, sondern die haben natürlich jetzt noch weit weg von den Punkten, sage ich mal, aber die haben da hinten schon ein paar Positionen angegriffen. Von daher hat sich da schon ein bisschen was getan, sowohl vorne als auch hinten, als auch in der Mitte. Williams fand ich sehr stark. Ich glaube, die Änderungen waren nicht schlecht. Muss ich jetzt aber zeigen, wie das in den kommenden Rennen noch ist, weil wir haben bis jetzt nur Miami gesehen, also genau, mal schauen.
Ja, ich denke auch, vieles war natürlich auch streckenbedingt, ne, wie das Rennen gelaufen ist. Es hat mich mehr an letzte Saison erinnert als die drei Rennen zuvor, muss ich sagen, auch was so Überholmanöver angeht. Ne, aber das war ja auch Sinn der Sache und hauptsächlich natürlich auch im Sinne der Sicherheit. Wir erinnern uns ja an den Unfall von Ollie Berman beispielsweise in Suzuka, wo man dann sieht, was schieflaufen kann. Also so gesehen war es aus Sicherheitsgründen nötig. Ich bin immer so ein bisschen der Meinung, wenn man dann so viel nach drei Rennen umwirft, vielleicht hätte man auch mit dem alten System Lösungen gefunden. Allerdings im Prinzip ist es ja noch das alte System, nur genau, eben angepasst, ne? Also von daher, was es eben ausgemacht hat, ist ja immer noch alles vorhanden. Und gerade die nächsten Rennen werden ja auch zeigen, was es noch für weitere Auswirkungen hat. Und deswegen muss man hier mal schauen. Und wir gehen auch direkt rein in die sportliche Analyse, wieder von oben nach unten. Und ja, einen großen Respekt muss ich hier wieder rausgeben an Kimi Antonelli, der erneut gewinnt. Und ich glaube, nach vier Rennen hätte das keiner vorausgesagt. Du hast zwar schon einen Sieg von Kimi vorausgesagt, mhm, in den ersten drei Rennen, was ja dann auch dein erster Hot-Take war aus unserer Saisonvorschau. Aber trotzdem muss ich sagen, also jetzt erneut ein Antonelli-Sieg, doch relativ solide, von einem sehr starken Lando Norris und McLaren. Gerade auch im Vergleich jetzt zu George Russell, muss ich doch sagen, echt Respekt.
Ja, also kann ich mich nur anschließen. Ne? Jetzt drei Siege in Folge geholt, richtig?
Mhm. Ja, ne? Ja, ist der dritte in Folge. Ja,
ja, also heftiger Saisonstart. Gerade auch, weil sein Teamkollege sehr am Struggeln war in Miami. Mhm. Hat auch vorher gesagt, ihm liegt die Strecke nicht, er mag sie nicht. Aber trotzdem, das ist dann umso wichtiger für Kimi, weil jetzt so auf die lange Sicht gesehen, man weiß natürlich nicht, ne, wie entwickelt sich das jetzt weiter, können die McLaren vielleicht auch um die Championship mitfahren, Ferrari auch noch ein bisschen Fragezeichen, Max Verstappen darf man nie auszählen so, aber sein größter Konkurrent scheint bisher George Russell zu sein und da jetzt zwei McLarens in Miami noch dazwischen zu haben, so dass Russell nicht 18 Punkte, sondern nur 12 holt, das ist stark, ist wichtig. Von daher, gut, im Sprint muss man dann fairerweise sagen, ne, Start war wieder nicht so optimal, am Ende ist er da nur Sechster, auch hinter Russell. Ja.
Muss man aber sagen, ich finde beim Start sehr fair von beiden Mercedes, wie sie sich gegenseitig Platz gelassen haben, das ist mir dann doch aufgefallen. Mhm. Ne? Also, ist ja natürlich auch im Sinne des Teams, aber trotzdem am Ende dann war für Russell keine Chance, irgendwie mit Antonelli mitzuhalten. Ich finde auch nicht nur dieses Wochenende, ich fand auch schon beim letzten Rennen sah Russell deutlich schlechter aus. Er hat ja öfters mal diese Probleme auch mit der Energie, wo er dann teilweise Energie verliert, und das sehr häufig finde ich bei ihm zu sehen. Also ich habe das Gefühl, er kommt zwar noch nicht so richtig mit dem neuen System zurecht, trotzdem muss man natürlich sagen, Zweiter in der WM-Wertung, so schlecht ist er dann auch nicht reingestartet. Ja. Und ich würde auch behaupten, jetzt es ist jetzt noch kein Machtwechsel bei Mercedes, dass es Antonelli die klare Nummer 1 ist. Vielleicht so ein bisschen im Herzen von Toto schon, ne, dass er hofft, dass Antonelli diesen Schritt jetzt geht. aber ich glaube, für Russell ist auch definitiv noch alles drin. Und wenn er jetzt den Turnaround schafft, ja, trotzdem ein bockstarker Fahrer, ne? Und so gesehen, im Sprint vor Antonelli, wo Antonelli natürlich auch eine 5-Sekunden-Strafe hatte, und im Rennen dann Platz 4, ist jetzt nicht allzu schlecht. Er muss halt gucken, dass er an den McLaren vorbeikommt, dass er dann direkt ins Duell mit Antonelli kommt, weil, ja, es ist wesentlich jetzt mehr Puffer in der Spitze vorhanden durch die McLarens, so wie es aussieht, und macht es natürlich nicht leichter für den zweiten Fahrer bei Mercedes.
Ja. Ja, mal gucken, ob sich das für die nächsten Rennen so weiter durchzieht. Aber würde auf jeden Fall nochmal schön Spannung reinbringen hier, sage ich. Aber ja, gut. Deswegen, also ich glaube, Mercedes ziemlich eindeutig, Kimi Antonelli, ziemlich starkes Wochenende. Ja, die, wie du gesagt hast, die Strafe auch im Sprint, die Track Limits, das ist vielleicht so ein bisschen, ja, und die Starts natürlich. Damit hat er sich auch im richtigen Rennen ein bisschen schwerer gemacht, als es vielleicht hätte sein müssen. Ja, aber ansonsten ist Mercedes wahrscheinlich weiterhin das Maß der Dinge, aber nicht mehr mit so viel Abstand wie noch vor der Pause, sage ich. Ja.
Nicht nur Antonelli ist für mich so ein bisschen der Mann der Stunde, für mich war es auch Lando Norris an dem Rennwochenende mit dem Sprintsieg und einem starken zweiten Platz im Rennen, für mich das richtige Signal nach der langen Pause als amtierender Weltmeister da vorne wieder mitzuspielen. Und du hast ja schon gesagt, Miami liegt dann vielleicht McLaren auch ein bisschen eher als manch anderen Teams. Aber jetzt hat man wieder das Gefühl, dass McLaren doch um die Meisterschaft kämpfen könnte. Ich meine, nach vier Rennen, es ist noch gar nichts gegessen. Wir haben das letztes Jahr gesehen mit der Aufholjagd von Verstappen. Und jetzt, gut, zwei Rennen weniger dieses Jahr natürlich. Aber grundsätzlich, wenn McLaren da anschließen kann, glaube ich schon, dass auch gerade Lando da oben doch wieder mitspielen kann. Zu gönnen wäre es ihm natürlich.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Also Miami scheint für ihn ja wirklich auch einfach eine gute Strecke zu sein. Seinen ersten Rennsieg ja auch geholt da vor 2 Jahren. Und ja, also ich glaube auch, McLaren darf man da jetzt ruhig mit reinrechnen in den Titelkampf, weil, wenn wir uns die letzten Saisons so angeschaut haben, gerade so in der ersten Saisonhälfte ist meistens die Entwicklung bei McLaren sehr, sehr krass. Also wenn ich mir da teilweise angucke, wie die, als noch Bahrain das erste Rennen war, wie die da teilweise in Bahrain irgendwo in in Q1 ausgeschieden sind und dann zur Saisonhälfte fast schon um Siege mitgekämpft haben. Also gerade so die erste Saisonhälfte ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark immer bei McLaren. Und ja, jetzt in Rennen 4 schon anzugreifen, wie du gesagt hast, Sprintsieg, auch Doppelsieg im Sprint. Stimmt, ne? Oscar Piastri war ja auch auf der 2.
Sprintsieg, Doppelpodium.
Genau, ja. Deswegen, also das ist halt wirklich stark. Ich meine, gut, zwischen Lando und Oscar Piastri waren es dann über 20 Sekunden, also da war dann schon eine Lücke. Aber Lando war nur 3 Sekunden hinter dem Rennsieger. Und ja, und Oscar Piastri war vor George Russell auch eindeutig. Das sieht ganz gut aus bei McLaren, sag ich. Und ja, jetzt wird so ein bisschen Entwicklungsbattle zwischen ihnen und Mercedes. Und ja, also ist, glaube ich, so an der Spitze die größte positive Überraschung. McLaren und gerade in Miami Lando Norris, würde ich sagen.
Absolut. Kommen wir zum nächsten Team. Und wie ich finde, jetzt auch nicht unbedingt erwartbar, dass wir sie schon als drittes erwähnen, nämlich Red Bull. Ja. Die auch einen Sprung nach vorne gemacht haben, wie ich finde. Besonders in Person von Max Verstappen. für Hadja ein punkteloses Wochenende war natürlich jetzt nicht so toll und erinnert dann doch an die ehemaligen Teamkollegen von Max Verstappen. Aber er selbst, also Max, Platz 5 im Sprint, Platz 5 im Rennen, mit einer 5-Sekunden-Strafe, die erst nach Rennende aktiv wurde. Das hat ja auch so ein bisschen für Diskussionen gesorgt. Aber trotzdem, vom reinen Speed her an Russell dran, besser als die Ferraris, also von daher deutliche Steigerung für Max, der ja auch in Interviews wieder gesagt hat, das war jetzt nur ein ganz kleiner Fitzel, den man quasi verbessert hat. Er findet es immer noch nicht gut, wie es aktuell ist mit der Formel 1. Ne? Ja. Aber ja, es ist halt Max, ne? Aber von daher hat er sich doch ganz gut geschlagen hier. Weil auch für Red Bull, das sind jetzt auch kleine Steps, die du machen musst. Und gerade wenn dann McLaren so gute Arbeit leistet in der Pause, wird es natürlich nochmal schwerer. Aber ich glaube, so eigentlich das Maximum rausgeholt.
Ja, ich glaube auch, die Mercedes und McLaren sind noch so ein bisschen in einer anderen Gewichtsklasse kämpfen die. Dass er beide Ferrari hinter sich gelassen hat, ist natürlich schon überraschend, würde ich sagen, so wie die Saison losging. Ja, und deswegen die 2 fünften Plätze, würde ich auch sagen, würde ich als positiv verorten. Hadja, ja, sehr unglückliches Wochenende, ne? Sprint, ganz knapp die Punkte verpasst als Neunter. Und dann im Rennen diesen einen Fehler gehabt, der ja einfach ein Fahrfehler war, ne? Also hat er den quasi innen in der Kurve die Mauer getroffen, weil er einfach ja die Kurve zu eng nehmen wollte. Dann bricht die Vorderachse, er schlägt in die nächste Wand ein. Hat er dann auch für das Safety Car gesorgt, unter anderem. Ne? Ja. Zufällig ist ja bei Pierre Gasly auch was passiert, unabhängig davon zu nahezu gleichen Zeit, was auch so ein bisschen für Verwirrung gesorgt hat in der Übertragung. Aber ja, also für Hadja wirklich ein geschenktes Wochenende. Man hat ja auch gesehen, der war sehr, sehr sauer und hat sich wahrscheinlich auch einfach geärgert, weil dafür kann er auch wirklich niemandem die Schuld geben. Das muss er abhaken und weitermachen, weil ich glaube, wenn man sich den Sprint anguckt, der Speed war nicht schlecht. Ja. Und ich sage auch, wenn Max Verstappen Fünfter wird, ist ein 9. Platz okay im Red Bull. Ja. Ne? Also deswegen, wenn er im Rennen jetzt 9. geworden wäre, wie es im Sprint war, dann glaube ich, würden wir ein bisschen anders drüber reden.
Auf jeden Fall, ja, das stimmt.
Aber ja, so ist es natürlich ein punktloses Wochenende mit einem Fahrfehler von ihm. Mhm. Ja, abhaken und weitermachen.
Zu Max muss ich natürlich noch sagen, überragendes Qualifying. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Stimmt. Und da muss ich kurz mal Sky erwähnen, finde ich eigentlich sehr, sehr witzig. Und zwar auf dem YouTube-Kanal gibt es ja auch immer die Highlights, ne, von den Sessions und ich persönlich mag es ja immer, wenn man durch die Thumbnail nicht verraten bekommt, wie das Ergebnis ist am Ende. Ne? Und Sky hat es ganz witzig gemacht. Der Titel von den Highlights war irgendwie das Comeback eines Weltmeisters. Im Bild war allerdings Lewis Hamilton. Also das fand ich persönlich gar nicht so schlecht. Deswegen, also war ja am Ende dann doch eher Max gemeint. Also fand ich gut, hat mir gefallen. Sehr, sehr lustig, das Ganze. Also da hat man, ja, haben die Praktikanten bei Sky gute Arbeit geleistet, glaube ich. Und kommen wir jetzt im Klassement weiter zum dritten Team. Jetzt kommen wir zum vierten, ja, mit dem Weltmeister oder ehemaligen Weltmeister Lewis Hamilton und Ferrari und natürlich auch Charles Leclerc. Leclerc erstmal im Sprint, Dritter hinter den beiden Mercedes. Ja, okayes Ergebnis. Ne?
Hinter den beiden McLaren.
Im Sprint meine ich. Ach nee, klar, ja, richtig. Natürlich war ja Lando von Piastri, genau, und dann Leclerc dahinter. Und im Rennen, ja, im Prinzip dreht sich ja alles um die letzte Runde, ne? Bei Charles Leclerc. Also.
Ja, leider echt. Sein Rennen ist wirklich in der letzten Runde komplett auseinandergefallen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sein Auto anguckt.
Und was ich ja erst auch gar nicht mitbekommen habe, dass er ja wirklich 20 Sekunden Strafe noch bekommen hatte, ne? Denn ich dachte erst, er wäre nur dann auf der reinen Strecke eben überholt worden, weil er langsam ist. Russell und Max Verstappen noch in letzter Sekunde vorbeigezogen. Und dann dachte ich halt, okay, ist Leclerc Sechster. Aber durch die 20 Sekunden Strafe ist er jetzt eben auf Platz 8 gewertet und hatte gar nicht mitbekommen, dass er da so viel abgekürzt hat. Also scheinbar war da doch mehr ab am Auto. Im ersten Moment sah es ja gar nicht so aus, ne?
Ja.
Also echt bitter, muss ich sagen.
Ja, also wahrscheinlich war da irgendwie eine Achse irgendwie angeknackst oder so. Also er konnte, glaube ich, die Rechtskurven nicht mehr richtig fahren. Ach, oder?
Gut, was wissen
bin mir
machen,
jetzt nicht sicher. Ja, es ist halt so ein bisschen, und es ist für ihn auch, ja, unglücklich. Also er hat, ja, es ist irgendwie ein zweischneidiges Schwert, finde ich, weil einerseits, klar, sein Auto war beschädigt und er hat ja mega Zeit verloren und er hat dadurch ja sich keine Zeit, also er hat ja keine Zeit gewonnen dadurch, so,
ja,
erstmal so. Aber wenn man, also man muss halt auch ganz fair betrachten, weil er hat halt einen Crash gebaut und dadurch war sein Auto beschädigt. Mhm. So. Und wenn er mit diesem beschädigten Auto, wo er selbst dran schuld ist, die Strecke so fährt, wie die Strecke gedacht ist, verliert er noch mehr Zeit, als wenn er abkürzt. So. Und deswegen muss man das Abkürzen ja schon irgendwie bestrafen, ja, weil, ja, ansonsten kannst du ja immer argumentieren, ah ja, ich habe mir einen Frontflügel ein bisschen kaputt gemacht, deswegen darf ich jetzt abkürzen. So, das ist ja keine Argumentation. Nur weil du overall langsamer wirst, heißt das ja nicht, dass du durch das Abkürzen nicht trotzdem noch immer einen Vorteil holst.
Mhm.
Genau, deswegen, man weiß ja auch nicht, hätte Lewis Hamilton ihn, wenn Leclerc nicht abgekürzt hätte, Hamilton oder vielleicht sogar auch Colapinto, der ist aus einem anderen Team, der ist vielleicht sogar noch relevanter, vielleicht hätten die ihn auf der Strecke dann überholt. So, und deswegen finde ich, an sich geht die Strafe klar, auch dass so eine harte Strafe ist, weil er so eindeutig abgekürzt hat und das obviously mit Absicht war. Das Ganze ist jetzt aber ein bisschen unglücklich, weil letztes Jahr genau Lewis Hamilton das Gleiche gemacht hat in Singapur und dafür keine Strafe bekommen hat. Und Leclerc ist wahrscheinlich, wenn es damals schon so eine Strafe gegeben hätte, auch nicht gemacht hätte in Miami.
Ja.
Und das ist so ein bisschen jetzt, was ich da irgendwie, also ich meine, so wie sie es jetzt gehandelt haben, ist richtig und ist auch das richtige Signal. Aber es ist halt wieder ein bisschen doof, weil in Singapur, erinnere ich mich dran, war Alonso hinter Hamilton und ich meine, das war letztes Jahr. Und da hatte Hamilton auch Probleme mit den Bremsen oder ich weiß es nicht genau und hat dann echt extrem viel abgekürzt. Und Alonso kam 1-2 Sekunden hinter Hamilton über die Linie. Und da hat Alonso dann auch gesagt, ja, wenn er nicht abgekürzt hätte, dann wäre ich 5 Sekunden vor ihm gewesen, wo er auch recht hatte. Und ja, Hamilton hat dafür damals keine Strafe bekommen. Und ja, das passt halt irgendwie nicht zu dem, was jetzt ausgesprochen wurde. Und ich finde es, so wie es jetzt ist, richtig. Aber ja, weil man die Linie vorher nicht hatte, war die Strafe wahrscheinlich ein bisschen überraschend für Ferrari und Leclerc und ja, passt dann irgendwie zu seiner letzten Runde auch, dass das noch on top kommt.
Ja, das wirklich maximal unglücklich für ihn, allerdings auch durch Eigenverschuldung. Ja, Strafe kann ich auch absolut nachvollziehen, definitiv. Schauen wir mal weiter, oder wobei, Hamilton haben wir jetzt noch gar nichts, glaube ich, zu gesagt, ne? 2 Punkte noch im Sprint mitgenommen, 6. im Rennen. Ja, aber ich würde eigentlich alles so unter das Fazit fassen, Enttäuschung für Ferrari, weil gerade wenn man die ersten 3 Rennen betrachtet, ist es auch ein deutlicher Rückschritt, dass man hier sogar 3 Teams vor sich hat im Rennen.
Ja. Ja, von den Top 4 Teams ist man die 4 gewesen in Miami, ne?
Das ist eigentlich nicht der Anspruch, wie man die Saison gestartet ist und auch, was man gezeigt hat. Deswegen bin ich sehr gespannt, was dann in Kanada beim nächsten Grand Prix passiert, wo ich mich auch wieder extrem drauf freue. Wo ich noch gar nicht weiß, wie ich das gucken kann, aber das ist eine andere Geschichte. weißt du, wie viel das ist, zufällig?
Das müsste ja wieder Abend sein. Irgendwie so 9 hätte ich jetzt geschätzt.
Könnte sogar klappen.
Ganz mal schauen. Schnell.
Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Kanada, immer sehr, sehr schöne Strecke. Und schauen wir jetzt mal wieder nach Miami und weiter ins Klassement. Ein Team haben wir noch bei den Top 5. Und das ist dann doch relativ überraschend Alpine. Mit Franco Colapinto auf Platz 7. Und Pierre Gasly mit Ausfall in Runde 4. Kollision mit Lawson. Ach ja, okay.
Ja.
Da war auch Lawson eindeutig schuld. Von daher kann ich da Gasly keinen Vorwurf machen. Im Sprint ein Punkt für Pierre Gasly immerhin, auch noch positiv zu erwähnen. Allgemein finde ich Alpine etwas erstarkt und mein größtes Lob eigentlich hier an Franco Colapinto, der, wie ich finde, mit seinem bestes Rennen geliefert hat. Ja, überhaupt finde ich die Saison einen deutlich besseren Eindruck macht und zeigt aktuell, dass die Entscheidung, ihn im Cockpit zu behalten, doch durchaus richtig war.
Ja, also finde ich auch. Ich würde sagen, das war sein stärkstes, auch ich würde auch sagen Rennwochenende, weil im Sprint in Platz 10 im Alpine finde ich absolut stabil. Nur sein Teamkollege und die Top 4 Teams vor ihm. Würde ich auch noch unter Erfolg verbuchen, auch wenn es jetzt keine Punkte dafür gab. Und Platz 7, 6 Punkte geholt. Dann natürlich von der Charles Leclerc-Strafe noch ein bisschen profitiert. Also auf der Strecke war er Achter. Trotzdem bockstark. Sehr, sehr starkes Wochenende und sowohl ein gutes Zeichen für ihn persönlich als auch für Alpine als Team, weil, wie du auch gesagt hast, Pierre Gasly hätte es vielleicht auch in die Punkte geschafft oder sah sehr danach aus, dass das hätte was werden können. Wird da von Liam Lawson abgeräumt, dem aber auch irgendwie der Motor ausgegangen ist in der Kurve oder in dieses Anti-Stall. Also auch ganz komische Sache, wer weiß, was da passiert ist. Aber ich meine sogar, Liam Lawson hat nicht mal eine Strafe für bekommen, weil die halt auch gesehen haben, dass das ein Fehler am Auto war. Aber ja, deswegen, Pierre Gasly konnte so oder so nichts dafür. Er hat immerhin den Punkt aus dem Sprint mitgenommen, also geht nicht mit ganz leeren Händen aus Miami. Von daher würde ich auch bei sagen, insgesamt für Alpine erfolgreiches Wochenende.
Ja, definitiv. Und ich finde, für die Top 5 ist Alpine nochmal ein toller Abschluss. Auch lange nicht mehr gehabt. Ah gut, wahrscheinlich in Brasilien 2024, glaube ich, ne?
gut.
Chaosrennen. Aber in dem Sinne würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Kapitel gleich mit den Bottom Six.
Er war 38 Jahre alt und eigentlich längst aussortiert. Und dann tanzt Roger Mia plötzlich an einer Eckfahne in Bari. Mit einem Hüftschwung wird der Stürmer aus Kamerun zur Ikone des WM-Sommers 1990. Mila führt Kamerun als erstes afrikanisches Team ins WM-Viertelfinale. Verzückt die Fußballwelt mit Spielfreude, mit Leichtigkeit und einem Jubel, der bis heute unvergessen ist. Und 4 Jahre später schreibt er mit 42 Jahren sogar noch einmal WM-Geschichte. Roger Mia, der Mann, der die WM zum Tanzen brachte, in der neuen Ausgabe der 100 Fußballlegenden, überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück in Kapitel 2 der heutigen Miami-Folge und gehen rein in das sechstbeste Team und wie ich finde doch eine positive Überraschung mit den beiden Williams auf Platz 9 und 10, das heißt WM-Punkte für Williams, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist.
Ja.
Und ich meine, der Saisonstart als schlechtestes Mercedes-Team, also mit Mercedes-Motor, war das dann doch relativ enttäuschend, weil gerade in der letzten Saison hat man ja auch einige Achtungserfolge erzielt, aber zumindest jetzt doch sehr beruhigende Doppelpunkte für Williams, zumindest im Rennen. Ich muss mal gerade gucken, im Sprint, was da bei Williams war.
Zumindest keine Punkte.
Keine Punkte, das, genau, 13. und 18.
Ja.
Gut, aber ja, gute Steigerung gefunden dann übers Wochenende und somit 2 schöne Punkte geholt. Carlos Sainz hier vor Alex Albon und ich müsste jetzt auch ehrlich gesagt überlegen, wann Williams groß im Bild war. Unauffällig, was aber in dem Falle positiv ist, weil somit keine Fehler, somit nicht negativ aufgefallen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist man bei Williams zufrieden. Man muss halt jetzt wirklich gucken, dass man die Leistung bestätigt.
Ja.
Und sich so ein bisschen im Mittelfeld erkenntlich zeigen kann, dass man vielleicht so das im Mittelfeld somit das beste Team wird, weil gerade so Konkurrenz wie Haas, auch Audi, Racing Bulls, es ist alles wirklich starke Konkurrenz dieses Jahr, ne, die auch schon alle Überraschungsergebnisse erzielt haben. Von daher für Williams, ja, kleiner Achtungserfolg und bis auf die Alpine das stärkste Mittelfeldteam.
Ja, stimmt. Nee, also es ist wirklich das Mittelfeld. Das muss ich noch so ein bisschen finden, habe ich das Gefühl, ne? Wer da wirklich so die stärkste Kraft ist. Alpine kristallisiert sich jetzt so ein bisschen raus. Haas war bisher jetzt in den ersten Rennen stark. Genau, von Williams hatten wir jetzt noch nicht so viel gesehen. Die sind jetzt so ein bisschen in Erscheinung getreten, 3 Punkte geholt. Ja, also auf jeden Fall wichtig. Damit jetzt auf Platz 8 in der Konstrukteurswertung. Ich schaue gerade mal. Genau, Audi hat 2 Punkte, die Racing Bulls 14. Aber ja, mal gucken, ob das jetzt ein Trend ist, der sich hier abzeichnet. Oder ob das jetzt wirklich einfach nur Miami war. Weiß man ja wirklich erst, wenn wir jetzt ein paar Rennen gesehen haben nach der Pause. Aber ja, also auf jeden Fall ein gutes Zeichen und auch von dem, was man so gehört hat. Das Williams-Auto war ja, glaube ich, overweight, also hat er einfach noch ein bisschen zu viel Gewicht quasi. Und das ist ja was, das kann man einfach mit längerer Entwicklungszeit fixen. Und die waren ja auch bei dem ersten Test nicht dabei und so. Das heißt, ich glaube, das ist vielleicht sogar das Team, dem die Entwicklungszeit jetzt am meisten in die Karten gespielt hat, weil die wirklich noch Probleme hatten, die man einfach mit mehr Zeit lösen kann, indem man halt Komponenten findet, die leichter sind, einfach, weil das Produzieren von diesen Formel-1-Autoteilen dauert ja teilweise auch Wochen, weil das ja alles Handarbeit auch ist, dann durch Tests durch muss und so weiter. Das heißt, es ist wirklich was gar nicht so sehr als Setup oder auf der Strecke getestet werden muss, wo du einfach straight up die Zeit brauchst, entwickelst das und ja, deswegen ergibt das irgendwie Sinn, dass Williams jetzt nach der längeren Pause weiter vorne ist als vorher. So, und ja, freut mich auch auf jeden Fall, weil die haben ja echt letztes Jahr schon eigentlich einen guten Schritt in die richtige Richtung gezeigt. Mit Carlos Sainz und Alex Albon auch echt extrem gute Fahrer, wie ich finde, für ein Mittelfeldteam. Ja. Und ja, bin ich gespannt, was da die nächsten Rennen geht.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Und kommen wir jetzt direkt wieder zum nächsten Team. Jetzt gehen die Punkte, die Plätze außerhalb der Punkte eben los mit Haas, Platz 11 und 13 im Rennen, Böhmen davor Ocon und im Sprint Ocon vor Böhmen mit Platz 11 und 12. Ich glaube, das einzig Positive für Haas an dem Wochenende ist, dass beide Fahrer auf einem ähnlichen Niveau waren.
Ja, stimmt, ne? Die waren eigentlich ja ganz gut in die Saison
gestartet. Sind auch keine schlechten Positionen. Also ist total okay, ne? Gerade wenn dann Alpine so überzeugt, wenn die Williams erstarkt sind, ne? Aber klar, genau das ist halt das Zeichen, dass auch Haas jetzt gucken muss bei den Mittelfeldteams, dass sie da wieder in die Puschen kommen, ne? Bin ich mal gespannt, wie die nächsten Wochen sich zeigen werden. Die Pause, glaube ich, war so durchschnittlich bei Haas.
Ja, ich glaube auch, ne? Also da haben andere Teams mehr Fortschritte gemacht und ja, also die Mittelfeldteams, die müssen halt einfach gucken, was am Ende übrig bleibt, ne? Wenn die Top 4, ich meine, Hadjar ist jetzt ausgefallen, aber ja, dann sind halt nur 3 Plätze frei, quasi, in die man da in die Punkte kommen kann. Und wenn dann 2 Teams besser sind mit Alpine und Williams, dann gibt's halt keine Punkte am Wochenende. Das geht dann schnell irgendwie. Ja, also es ist, glaube ich, ja, es wird ein enges Rennen da um diese letzten Punkte immer. Und ja, Haas wahrscheinlich eher ein bisschen verloren durch die Pause.
Das stimmt. Und ich glaube, das ist auch das gute Stichwort zum nächsten Team, nämlich Audi. Gerade was technische Ausfälle angeht, auch im Sprint, hat man es ja gesehen im Rennen dann bei Nico Hülkenberg. Das sah, am Anfang haben wir den Motor und alles so gelobt bei Audi, relativ zuverlässig, und da ist dann auch mal, wenn was kaputt geht, vollkommen in Ordnung, ne, weil neues Team, eigener Motor. Aber dieses Wochenende war es dann doch relativ auffällig, chancenlos in dem Sinne. Auch wenn jetzt der angekommen ist, ein Bortoleto mit Platz 12, doch ordentlich gefahren ist, ne. Aber ja, große Enttäuschung, ne? Gerade aufgrund der Ausfälle.
Ja, es ist wirklich.
Hülkenberg Platz 11, ne? Wieder im Qualifying, also eigentlich auch ein starkes Ergebnis.
Ja. Ja, ne? Der Speed ist schon da, ne? Also jetzt auch, man darf jetzt auch nicht mit zu hohen Erwartungen da rangehen, ne? Auch wenn es natürlich ein übernommenes Team ist, ne? Eigener Motor, komplett neues Branding, komplett neuer Staff quasi, was die Führung und so angeht. Deswegen finde ich das eigentlich, wenn man da mit vernünftigen Erwartungen angeht, ganz gut vom Speed her bei Audi. Aber ja, jetzt die Zuverlässigkeit scheint dann doch nicht ganz so da zu sein. Was ja auch irgendwie ein bisschen zu erwarten ist, aber es sah erst vielversprechender aus am Anfang der Saison, muss man da sagen.
Ja. Und bei Audi gibt es auch eine personelle Änderung, nämlich Alan McNish ist dort jetzt im Team, nachdem da vor der Pause ziemliches Chaos war, wo Aston Martin, jetzt fällt mir der Name nicht ein, abgeworben hat.
Ja. ja, genau. Ich hab das Gesicht vor Augen, aber
war ja auch ein großes Thema. Und eigentlich hieß es ja, dass man die Position gar nicht unbedingt neu besetzen will, ne? Vielleicht auch auf eine interne Lösung setzt, aber hat man jetzt doch mit Alan McNish jemand extern hingesetzt. Ja, bei dem muss ich halt immer an den weiß-roten Toyota denken, damals. Auch sehr, sehr coole Zeit.
Ah, Jonathan Wheatley.
Jonathan Wheatley, ja. Genau.
Ja, oh, das hat mich gerade gestört, dass ich da so lange nicht drauf kam.
Stimmt, ja. Und ja, in dem Sinne, da merkt man, ne, wenn die Formel 1 so lange weg war, was das mit einem macht.
Das ist nicht gut, das ist nicht gut.
Ja, wird man ganz mürbe im Kopf. Und ja, in dem Sinne, schauen wir bei Audi auch gespannt. Aber ja, Miami dann doch schon eine relativ große Enttäuschung. Kommen wir zum nächsten Team und das sind dann die Racing Bulls, die an dem Rennwochenende auch keine Punkte holen. Ja, Liam Lawson hatten wir eben schon mal kurz erwähnt mit dem Unfall da mit Pierre Gasly. Dumme Aktion. So früh im Rennen auch, muss man einfach so sagen. Das sind so manchmal die Momente bei Lawson dann, wo ich mir denke, ach Junge, passiert dir dann doch öfters mal, ne, so.
Ja, aber wie gesagt, also. Sachen, aber ich glaube, das war das Anti, also, ich weiß nicht, ob ihn da wirklich.
Ach so, meinst du, dass das wegen auch einem Energieüberschuss dann.
Nee, ist? Der Motor war, also, er hatte keinen, das Auto hat irgendwie abgeschaltet. Und, wenn der Motor nicht da ist, geht dir Bremskraft verloren. Hast du diese, du hast das Engine Braking, also, einen Teil der Bremskraft übernimmt der Motor und, der ist wohl in den Anti-Stall, also Anti-Stall ist halt, also Stallen ist, wenn man den Motor abwürgen würde und ein Formel-1-Auto schaltet dann diesen Anti-Stall, sodass der Motor nicht abgewürgt wird, weil ein Fahrer kann aus dem Cockpit den Formel-1-Motor nicht neu starten. Aber wenn die in diesem Anti-Stall-Modus sind, ist das halt quasi wie im Leerlauf so ein bisschen und dann hat der Motor keine, also hat der Fahrer keine Motorbremse und so. Mhm. Und es scheint wohl, also man sieht das ja auf dem Display vom Lenkrad dann auch relativ gut, es scheint wohl wirklich kurz vor der Kurve einfach alles ausgegangen zu sein bei ihm. Und
das ist natürlich.
Genau, ich meine nämlich, deshalb hat er tatsächlich auch keine Strafe dafür bekommen, wenn ich jetzt richtig liege, wenn ich mich da.
Würde ja durchaus Sinn ergeben, ja.
Ja, weil ansonsten, sage ich mal, ja genau, er hat keine Strafe bekommen, weil ansonsten, wenn das jetzt nicht wäre, dann muss diese Aktion eine Strafe geben,
ja, ja.
Wie du
gesagt hast. Nee, aber dann ergibt das auch Sinn, dass er keine Strafe bekommen hat. Dann nehme ich meine Kritik zurück, da war ich wohl von dem Gebäsche von Ralf Schumacher angesteckt worden, der ja da immer schimpft. gerade über Liam Lawson, ne? Aber trotzdem, ich finde, wenn man dann so denkt, typisch Lawson im ersten Moment, ist vielleicht auch nicht so das beste Zeichen, ne? Trotzdem, ich hatte ja auch viel Lob für ihn übrig, gerade aufgrund seiner Steigerung in der letzten Saison, deswegen, also grundsätzlich halte ich ihn ja auch für einen starken Fahrer. Dann schaue ich nochmal kurz auf Arvid Lindblad mit Platz
14. Der war irgendwie 14 ganz unauffällig, Rennen. Ne?
Ja. Konnte im Sprint auch nicht starten, also da auch natürlich Pech gehabt.
Ja, stimmt, stimmt.
Deswegen
ganz vergessen, ja.
Relativ wenig Screentime hier für ihn und ich meine, was will man zu sagen, 14. am Racing Bull als Rookie, ich glaube, da braucht man nicht irgendwie groß kritisieren, weil, ja.
Ja, ich glaube auch, da war jetzt auch nicht so viel zu holen auf der Strecke, denke ich. Also von daher ist okay, sage ich. Gerade auch, man hat nur, ich muss gerade überlegen, aber in Miami dürften, ob er die Strecke schon mal gefahren hat, vielleicht in der Formel 2. Mhm. Bin ich mir jetzt nicht sicher, aber so oder so, er kennt sie nicht im Formel 1 Auto. Du hast in einem Sprintwochenende nur eine Trainingssession. Und dann hast du Sprint-Qualifying, Sprint, normales Qualifying-Rennen. Dann kannst du im Sprint nicht teilnehmen. Also er hatte schon sehr schwere Bedingungen, muss man da fairerweise sagen.
Und es war noch gar nicht Thema heute, aber ich glaube, du vollendest den Satz. Ich würde sagen, das Schönste bei den Racing Bulls an diesem Rennwochenende war?
Also ich hätte gesagt, die Lackierung.
Genau.
Ja. Tatsächlich, ich glaub, ja.
Das fasst das Wochenende für die Racing Bulls ganz gut zusammen.
Die sah aber auch gut aus, ne? Also, ja. Muss ich sagen. Und die, das ist ja irgendwie, weil es diese neue Red Bull Sorte auch gab, diese Summer Edition so, das ist schon marketingmäßig, muss man sagen, ist schon stark. Ist schon gut gemacht, ja. Zum Miami Formel 1 Wochenende dann das neue Red Bull auch in die Supermärkte zu bringen. Mich haben sie damit auch gekriegt. Ich habe es auch direkt gekauft.
Muss ich gleich einen kurzen Abstecher in die Energy Drink Szene machen, trinke ich ja eigentlich fast gar nicht. Ich bin ja eher der Kaffeemensch, aber du hast mir ja auch den Lando Norris Monster Energy gezeigt, den ich leider nicht mehr finde. Also das macht mich sehr traurig. Also bei Infos bin ich da sehr, sehr dankbar.
Den sollte es eigentlich noch geben, ja.
Stand ja auf der Verpackung immer drauf, hier mehrmaliger Rennsieger. Weltmeister stand noch gar nicht drauf. Vielleicht gibt es auch eine Weltmeister-Edition. Also seht mal zu, Monster Energy, dass er mich mal wieder als Kunden gewinnt. Und ja, apropos Energy, Aston Martin als nächstes Team. Ja, wie du gesagt hast, ne, großer Erfolg. Man hat mit beiden Boliden das Rennen beendet. Punkt.
Ja. Ja, es ist aber, also, wie gesagt, es, so overall klingt das natürlich jetzt doof, aber wenn man schaut, wo sie angefangen haben, diese Saison, ist das ein Erfolg. So, weil jetzt können sie racen. So, ab und jetzt kannst du nur noch nach oben gehen.
Was mir auffällt, so Stärkenverhältnis Lance relativ nah an Fernando dran. Da ist man doch auf einem ähnlichen Niveau. Es ist vollkommen okay, finde ich, von den Abständen.
Ja, ne?
Also so sagen. Gesehen, tue ich dann noch ein bisschen schade. Dann machen wir direkt den Schwenk zu Cadillac, dass da noch ein Sergio Perez mit Platz 16 dazwischen ist. Valtteri Bottas, der einzige mit 2 Runden Rückstand, weiß jetzt gar nicht, was da groß bei ihm war, warum er so einen großen Abstand hatte vergleichsweise. Vielleicht war er noch mal an der Box oder so, aber ja, ich glaube, Bottas bisschen enttäuschend, gerade im Vergleich zu Sergio Perez hier in dem Fall, aber im Gesamten für Cadillac aufgrund eben der kleineren oder besseren Konkurrenzfähigkeit von Sergio Perez hier ein kleiner Erfolg.
Ja, würde ich auch sagen. Und an sich, Cadillac hat so ein bisschen gezeigt, ne? Also sie waren ja, glaube ich, auch im, ich weiß nicht mehr, ob es das normale Qualifying oder Sprint Qualifying, das ist dann im Sprintwochenende immer alles, gerade wenn man dann eine Woche später auch erst aufnimmt. Aber in einer der Qualifying Sessions war, glaube ich, Sergio Perez auch gar nicht so weit davon entfernt, zeitweise weiterzukommen. Sah zumindest kurzfristig mal so aus, als ob das was werden könnte. Und ja, das ist auf jeden Fall auch ein gutes Zeichen, ne? Also, dass sie mit den Aston Martin auf jeden Fall schon fighten können und an sich auch näher ans Feld ranrücken, würde ich sagen. Ja, ist nicht schlecht und haben ja auch zwei ikonische Fahrer einfach, ne? Also, wenn wir die ein bisschen mehr im Bild sehen, habe ich da auch nichts gegen.
Das stimmt. Allerdings gab es ja die News, dass nur einer von beiden über die Saison hinaus bleiben soll. Kristallisiert sich ja jetzt dann noch raus, wer es ist. Und wäre somit dann auch Erfüllung eines meiner Hot Takes.
Ja, na ja, gut, okay, ja. Also, ich bin jetzt, ja, ist vielleicht aus Cadillac-Sicht gar nicht so schlecht. Also, ich glaube, dieses mit zwei erfahrenen Fahrern die Saison gehen, hatten wir anfangs auch drüber geredet, das ist ein cleverer Move. Aber um sich dann, weil man will sich auch langfristig in der Formel 1 etablieren, um dann zu sagen, gut, die sind jetzt vielleicht auch beide schon so ein bisschen über ihren Peak in der Karriere hinaus, da so an den beiden festzuhalten, ist vielleicht, ja, vielleicht ist das wirklich gut, zu sagen, wir schauen jetzt, wer performt besser. der bleibt und dann holen wir uns noch ein junges Talent oder schauen, wen wir auf dem Fahrermarkt sonst kriegen. Ja, weil es ist am Ende ein Business, ne?
Ja, stimmt.
Und ja, auch wenn ich sie halt echt gern beide in der Formel 1 halten möchte, so. Ja,
das stimmt. Allerdings glaube ich, Abschiedsstimmung sollte noch nicht sein, ja, weil die Saison ist ja noch lang.
Genau,
und
wir kriegen ja,
noch
stimmt.
genug Bottas und Perez im Doppelpack. Von daher, ja, wollen wir hier die Laune nicht schmälern. Würde ich sagen, sportliche Analyse sind wir durch und gehen die rein in unsere Awards und fangen an mit dem Platin Award. Ich sag mal direkt, ich nehme was anderes als du, damit wir Abwechslung haben. Und bin gespannt, wen du da wählst.
Dann nehme ich Lando. ist einfach die größte Überraschung in dem Sinne. Ja, er hat den Sprint gewonnen, er war im Rennen Zweiter. Nur Kimi hat mehr Punkte mitgenommen aus dem Wochenende. Von daher, ja, ist für mich Lando. Der Weltmeister hat gezeigt, mit ihm ist noch zu rechnen in dieser Saison. Und ja, genau, das ist meine Wahl.
Ja, ja. Und Platin Awards müssen ja nicht immer das ganz Offensichtliche sein. Ich könnte es mir natürlich leicht machen. Aber für mich bekommt, weil es, wie ich finde, seine stärkste Leistung bisher war, Franco Colapinto den
ja.
Platin Award. Hätte ich auch so nicht erwartet, dass ich das in so naher Zukunft mal sage. Aber finde ich absolut verdient. Starke Leistung, allgemein gut in die Saison gestartet. Hat mich persönlich überrascht. Und deswegen, also Platz 7, starke Leistung.
Ja, ja, doch, auf jeden Fall. Finde ich gut.
Ja. So, dann kommen wir zur Fluppe des Rennwochenendes. Ich auch so ein bisschen überlegt, bin jetzt allerdings auch gerade im Verlaufe der Besprechung oder der Folge doch ziemlich deutlich, gerade wenn ich auch sehe, 4 Wochen Pause und die technischen Probleme gesehen habe, geht für mich die Fluppe an Audi.
Ja, ich befürchte ja fast, ich muss mich anschließen. Ich hatte auch überlegt, weil Ferrari jetzt auch irgendwie ein bisschen so nach hinten gerutscht ist, aber Leclerc war auf dem Podium beim Sprint.
Ja.
Hamilton war auch jetzt zweimal in den Punkten, auch wenn insgesamt nicht so auffällig übers Wochenende. Leclerc hatte eigentlich auch ein gutes Rennen bis zur letzten Runde.
Mhm.
Ja, ich befürchte ja, ich schließe mich da an, weil Audi ist schon das Team, was wirklich einfach am schlechtesten abgeschnitten hat, so overall. Also du hast Bortoletto im Rennen dann mit dem, was war's, der 12. Platz, glaube ich.
12, ja.
Ja, und ansonsten ist nichts ins Ziel gekommen, sag ich mal.
Ja.
Oder ich glaube, im Sprint wurde Bortoletto, war das disqualifiziert wegen Non-Conformity oder wie auch immer, wie ist es offiziell gelistet?
Ja, stimmt. Disqualifiziert von Bortoletto.
Genau, also
die Ansaug. Ja. Der Ansaugluftdruck des Motors war zu hoch, steht hier.
Ja, also so oder so, es sind technische Probleme, ob das jetzt eine Disqualifikation ist, weil man es nicht schafft, innerhalb der Regeln zu bleiben, oder ob der Motor hochgeht, weil man es nicht schafft, dass er vernünftig läuft, ist am Ende fürs Ergebnis egal. Ja, muss dann leider Audi sein, auch wenn es für ein neues Team zwar okay ist, aber in der Mangelung anderer Alternativen kriegen sie die Doppelfluppe.
Hat Aston Martin auch mehr Kilometer abgerissen als Audi, oder, an diesem Rennwochenende?
Ja, ziemlich sicher, ja. Da bin ich mir
sicher.
Naja,
das, glaube ich, ist unser Fazit für diese Folge. Und ja, ich gehe mit großer Freude schon in die Woche, mit Vorfreude auf Kanada und würde sagen, in dem Sinne dann, bis zum nächsten Mal, euer Manu.
Und euer Marc.